Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Donnerstag, den 10. Juni. Heute geht's bei uns um Folgendes. Der Nationalrat diskutiert die Ausschaffung via Strafbefehl. KritikerInnen warnen vor der Zweiklassenjustiz.
Es wird auch sehr viele völlig unberechtigte Landesverweisungen geben. Es wird auch Landesverweisungen von Unschuldigen geben. Im Strafbefehlsverfahren ist die Quote der falschen Entscheide relativ hoch.
Und in rund einer Woche wählt der Iran einen neuen Präsidenten. Das Volk hat die Qual der Wahl zwischen 7 erzkonservativen Kandidaten.
Da gab es jetzt sehr viele Debatten. Wie soll man sich positionieren? Wie soll man sich verhalten? Soll man vielleicht doch für einen bestimmten Kandidaten stimmen? Soll man eher seinen Unmut ausdrücken, indem man zum Boykott gänzlich aufruft?
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Noel Grossenbacher.
Der Kanton Bern ist nicht auf die Stimmrechtsbeschwerde gegen die kommende Abstimmung über das PMT, auch Terrorismusgesetz genannt, eingetreten. Ein Berner Anwalt hatte beim Regierungsrat den Abbruch der Abstimmung verlangt, weil im Abstimmungsbüchlein falsche Informationen stehen würden. Auch in anderen Kantonen wurden von Altbundesrichtern, Staatsanwälten und Rechtsprofessoren zahlreiche Stimmrechtsbeschwerden gegen das PMT erhoben. Wir haben im Rabe Info vom 21. Mai ausführlich darüber berichtet. Nun will die Piratenpartei die Stimmrechtsbeschwerde an das Bundesgericht weiterziehen. Ein Entscheid vor der Abstimmung am 13. Juni ist kaum zu erwarten, jedoch kann das Bundesgericht auch nachträglich das Resultat für ungültig erklären. Sicherheit Schweiz 2021. Der Nachrichtendienst des Bundes publiziert heute Morgen seinen neuen Lagebericht. Darin wird thematisiert, wie gewalttätige Rechts- und Linksextreme versuchen würden, Protestpotenzial in der Gesellschaft für sich zu nutzen und gerade in langwierigen Krisen wie der gegenwärtigen Covid-19-Pandemie könne sich dieses Potenzial erhöhen und es bestehe das Risiko, dass Proteste gewalttätig würden. Zudem habe wegen der Pandemie die Relevanz der Cybersicherheit deutlich zugenommen, insbesondere bei den Lieferketten. Die Schweizer Unternehmen, die kritische Infrastruktur in In- und Ausland anbieten, seien interessante Ziele für Cyberangriffe von staatlichen Akteuren, steht im Sicherheitsbericht des Nachrichtendienstes. Auch die Spionageaktivitäten im Cyberraum habe durch die Digitalisierung massiv zugenommen. Ausländische Nachrichtendienste würden für bestimmte Zielgruppen in der Schweiz eine direkte Bedrohung darstellen. Weiter thematisiert der Sicherheitsbericht den Einfluss der Großmächte USA, China und Russland auf die Sicherheit der Schweiz. Neben dem Wettbewerb zwischen China und den USA sei vor allem der zunehmende Einfluss Russlands auf die Türkei ernst zu nehmen, da die Türkei mit Russland unter anderem die konfrontative Politik gegenüber Europa verbinde, heißt es im Sicherheitsbericht des Nachrichtendienstes. Das Risiko für Terroranschläge mit geringem logistischem Aufwand bleibe bestehen, sie gehe primär von der dschihadistischen Bewegung aus. Allfällige Anschläge dürften sich primär gegen sogenannte weiche Ziele wie Menschengruppen, wenig gesicherte Gebäude und den öffentlichen Verkehr richten. Das Parlament beschließt Rentenalter 65 für Frauen. Der Nationalrat hat gestern die Stabilisierung der AHV gut geheißen. Er schließt sich damit dem Beschluss des Ständerates an, das Rentenalter von Frauen von 64 auf 65 zu erhöhen. Indem Frauen künftig wie Männer erst ab 65 AHV-Rente beziehen, würden sie dazu beitragen, die finanziell angeschlagene Altersvorsorge für die nächsten 10 Jahre auf stabile Füße zu stellen, so die befürwortenden Parteien. SP und Grüne Nationalrätinnen versuchten gestern vehement gegen die Erhöhung des Rentenalters zu kämpfen. Die SP und die Gewerkschaft Unia haben bereits angekündigt, das Referendum gegen den Entscheid zu ergreifen. Das Vermögen in der Schweiz erreicht Rekordhöhe. Dies berichtet SRF News. Mit 5 Billionen Dollar ist das Gesamtvermögen in der Schweiz so hoch wie noch nie. Die Zunahme im Vergleich zum Vorjahr beläuft sich auf 4%. Das Gesamtvermögen setzt sich aus Finanz- und Sachwerten zusammen. Weltweit haben die Vermögen im vergangenen Jahr gar um 8% zugenommen auf den Rekordwert von 431 Billionen Dollar. Damit hält die Schweiz rund 1,2% des globalen Vermögens. Ins Ausland. Griechenland schätzt neu die Türkei als sicheres Drittland ein. Athen will künftig keine Asylanträge von Menschen akzeptieren, die über die Türkei eingereist sind. In einer geradezu beiläufigen Erklärung hat der griechische Migrationsminister Notis Mitarakis Anfang Woche bekannt gegeben, dass Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan, Pakistan, Bangladesch und Somalia keinen Asylantrag mehr stellen dürfen, wenn sie über die Türkei gekommen sind. Dies berichtet die deutsche Zeitung Taz. Dies sei ein wichtiger Schritt für die Bekämpfung illegaler Migration und verbrecherischer Schleuser, begründet Mitarakis den Schritt. Mit der Einschätzung, dass die Türkei ein sicheres Drittland sei, schafft sich die konservative Regierung Griechenlands eine juristische Grundlage, Geflüchtete aus den Hauptfluchtländern von vornherein abzuweisen. Die Pipeline Keystone XL wird kein Öl von Kanada in die USA bringen. Nach jahrelangen Protesten von UmweltschützerInnen und wechselnden Positionen amerikanischer Präsidenten hat der kanadische Betreiber TC Energy das Projekt für beendet erklärt. Die Keystone XL sollte ein bestehendes Pipeline-System ergänzen, um mehr Öl von Kanada in die USA zu bringen. UmweltschützerInnen waren gegen den Bau der Ölpipeline Keystone XL von Kanada nach Nebraska Sturm gelaufen, weil sie den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase fürchteten. US-Präsident Biden entzog dem Vorhaben am Tag seines Amtsantritts die Lizenz. Nun ist der Bau endgültig eingestellt. Die USA spenden 500 Millionen Impfdosen. Vor dem G7-Gipfel im englischen Cornwall hat die US-Regierung eine Spende von 500 Millionen Impfdosen an Dutzende arme Länder der Welt zugesagt. Verschiedene US-Medien hatten bereits am Vortag darüber berichtet. Nach Angaben des Weißen Hauses sollen die Dosen des Impfstoffs von Pfizer an 92 Länder mit niedrigem Einkommen sowie an die Afrikanische Union verteilt werden. US-Präsident Joe Biden werde den historischen Schritt am G7-Gipfel verkünden und andere Demokratien aufrufen, die globale Versorgung mit Impfstoffen zu unterstützen. Und noch zum Wetter. Morgen Freitag ziehen einige Wolken auf, es bleibt jedoch vorwiegend sonnig bei rund 26 Grad. Aufs Wochenende verziehen sich auch die letzten Wolken, die Sonne scheint und es wird heiß bei maximal 27 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Bagatelldelikte wie Diebstähle oder Sachbeschädigungen können in der Schweiz via Strafbefehl bestraft werden. Das bedeutet, dass die Staatsanwaltschaft, welche den Fall verfolgt hat, auch gleich über die Strafe entscheidet. Nur wenn die beschuldigte Person Einsprache erhebt, kommt der Fall vor Gericht. Ein solches Strafbefehlsverfahren soll künftig auch für Landesverweisungen möglich sein. So will es eine Motion, die aktuell im Nationalrat diskutiert wird. Auch die sogenannten PflichtverteidigerInnen sollen in Zukunft nicht mehr bereitgestellt werden, so wie es bisher zwingend ist in Fällen von Landesverweisungen. Der Bundesrat steht hinter dem Anliegen, straffällige AusländerInnen via Post von der Staatsanwaltschaft auszuweisen. Konrad Jecker ist seit 30 Jahren Strafverteidiger. Er ist gegen den Vorschlag der Staatspolitischen Kommission, Ausschaffungen via Strafbefehl zu erledigen.
Also das ist ein sehr, sehr schwerer Eingriff in das Leben einer Person. Und da bin ich schon der Meinung, bei einem solch schweren Eingriff, wie es die Landesverweisung darstellt, in den meisten Fällen, ist es schlicht und ergreifend nicht rechtsstaatlich, wenn das eine Strafverfolgungsbehörde, also eine Exekutivbehörde entscheiden kann. Das muss ein Richter entscheiden. Dagegen könnte man einwenden, ja gut, gegen jeden Strafbefehl kann man eben Einsprache erheben. Und wenn eine betroffene Person nicht einverstanden ist, dann kann sie die Einsprache erheben und dann kommt sowieso vor Gericht.
Sie sprechen es gerade an. Jetzt wird eine Person, die sich keine Verteidigung leisten kann, eine Pflichtverteidigerin, ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt. Das sollte aber mit dieser Motion auch geändert werden.
Ja, genau. Also die gegenwärtige Rechtslage ist so, dass in jedem Fall, wo eine Landesverweisung angeordnet werden soll, liegt automatisch ein Fall von notwendiger Verteidigung vor. Das heißt, wenn eine Person keinen Anwalt will oder keinen Anwalt findet, dann hat sie Anspruch auf eine amtliche notwendige Verteidigung. Und das soll jetzt auch noch aufgehoben werden. Und das macht man wahrscheinlich einfach, um wirklich die Anordnung massiv erleichtern zu können. Und angesichts der Schwere dieses Eingriffs ist es meines Erachtens rechtsstaatlich nicht zu verantworten.
Die Motion spricht von klaren Fällen. Haben Sie bereits einen Eindruck gewinnen können, was denn solche klare Fälle sein könnten? Oder anders gefragt, gibt es Fälle, wo ein Ausländer, eine Ausländerin straffällig wird, wo man sagen kann, der Fall ist klar, er oder sie muss ausreisen?
Also ich bin jetzt seit fast 30 Jahren als Strafverteidiger tätig. Aber in den 30 Jahren ist mir noch kein Fall aufs Pult gekommen, bei dem ich gesagt hätte, da ist alles klar. Das gibt es einfach nicht. Und schon deshalb ist diese Beschränkung auf klare Fälle, die ist völlig unwirksam, oder? Es ist der Strafverfolger, der dann entscheidet, ob jetzt das ein eindeutiger Fall ist oder nicht.
Von rechts hat man ja immer wieder gehört, dass die Gerichte zu viele Ausnahmen machen würden, zu viele Härtefälle gutheißen, wo kriminelle AusländerInnen trotz begangener Straftat in der Schweiz bleiben dürfen. Ist das aus Ihrer Sicht eine unberechtigte Kritik?
Ja, da bin ich nicht ganz sicher, ob die Kritik berechtigt ist. Ich finde es heute nach wie vor zu früh, ein solches Urteil bilden zu können. Da ist die Datenlage wahrscheinlich noch viel zu dünn. Das kann man nicht entscheiden, bevor man vielleicht 10 Jahre Praxis hat. Und das hat man jetzt einfach noch nicht.
Was erhofft sich denn die Staatspolitische Kommission des Nationalrates davon, dass man durch einen Strafbefehl jemanden ausweisen könnte?
Einerseits könnte man sagen, ja, man will einfach mehr Ausländer ausschaffen, Straffällige. Und ein etwas nobleres Argument wäre, dass man halt einfach den Willen des Volkes sehr ernst nimmt und halt alles unternimmt, um sich der Kritik zu entziehen. Man würde jetzt diese Landesverweisung, die vom Volk angenommen wurde, zu wenig streng umsetzen. Aber unter dem Strich ist das einem Betroffenen ja völlig egal. Oder? Tatsache ist, dass wenn es so, wie es jetzt in der Motion vorgeschlagen wird, wenn es so umgesetzt wird, dann wird es einfach massiv mehr Landesverweisungen geben. Da bin ich felsenfest überzeugt. Und es wird auch sehr viele völlig unberechtigte Landesverweisungen geben. Es wird auch Landesverweisungen von Unschuldigen geben. Im Strafbefehlsverfahren ist die Quote der falschen Entscheide relativ hoch, oder weil eben gerade der Rechtsschutz nicht so ausgestaltet ist, dass er wirksam wäre.
Das sagt Strafverteidiger Konrad Jecker im Interview mit Noel Grossenbacher.
Rabe Info.
Später berichten wir hier in der Sendung über die Wahlen im Iran, die in rund einer Woche anstehen. Erst hören wir aber noch Musik auf Rätoromanisch. Hier ist Bibi Vaplan mit ihrem heute veröffentlichten Song Captain Flamingo.
Sigil Captain Rosy Nas Univers Meles, l'unic cipogni rezolvar. Curcia, quintas balas tu atadi. A tai be, a tai e perdas il groove. Super duper superhero, mamas a la playa. Super duper superhero. Ingenuo nespicus con captain flamingo. El bala cha 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 la la la.
Rabe Info.
In rund einer Woche wählt der Iran einen neuen Präsidenten. Ob man das tatsächlich als Wahl bezeichnen kann, sei allerdings dahingestellt. Der erzkonservative Wächterrat hat im Vorfeld sämtliche dem Regime nicht genehme KandidatInnen aussortiert. 600 Kandidierende hatten sich angemeldet, nun stehen noch 7 mehrheitlich erzkonservative Kandidaten zur Wahl, die den aktuellen, eher moderaten Präsidenten Hassan Rouhani ablösen sollen. Sind die Präsidentschaftswahlen im Iran mehr als eine demokratische Farce? Wilmar Rall fragte Simon Wolfgang Fuchs, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Orientalischen Seminar an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg.
Also man muss dazu sagen, die Tatsache, dass wir sehr wenige Kandidaten haben, ist eigentlich schon der Fall seit 1981. Eigentlich war 1980 die einzige Wahl ganz früh in der Geschichte der Islamischen Republik, bei der sehr viele dann tatsächlich antreten durften. Seitdem wurde immer sehr aussortiert. Von dem her ist es erstmal nichts Besonderes, würde ich sagen. Allerdings ist es so, dass im Vergleich zu früheren Wahlen, wo es eine echte Alternative gab, also das sind vor allem die Wahlen in Mitte der 90er Jahre, als die Reformer mal so richtig an die Macht gespült wurden, es eine richtige Welle gab. Also heutzutage haben wir keine wirkliche Alternative. Und von dem her ist es insofern schon eine Farce, weil genau aussortiert worden ist, dass niemand aus dem Reformerlager antritt oder auch aus dem moderaten Lager, der dem vom obersten Revolutionsführer bevorzugten Kandidaten ernsthaft gefährlich werden könnte.
Als Favorit der Wahl gilt ja der aktuelle oberste Richter und ultrakonservative Hardliner Ebrahim Raisi. Raisi soll in den 80er Jahren mitverantwortlich gewesen sein für Massenhinrichtungen von politischen Gefangenen. Was bedeutet das, wenn Raisi nun tatsächlich der nächste iranische Präsident wird?
Dieses Image des Hardliners oder jemanden, der sehr stark mit eiserner Faust vorgeht gegen Oppositionelle des Regimes, hängt ihm auf jeden Fall an. Und das ist auch innerhalb des Regimes jetzt kein Geheimnis. Also es wird sehr stark auch diskutiert, seine kontroverse Rolle in den 80er Jahren. Raisi versucht allerdings, dem etwas auszukommen, indem er sich in seiner Argumentation im Moment sehr stark auf die Wirtschaft fokussiert. Und er hat den Reformern vorgeworfen, dass sie verantwortlich sind für die Inflation, für die desolate Lage. Also er versucht ganz klar, die Debatte wegzulenken von seiner Vergangenheit auf die Wirtschaft hin. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass jetzt auch VPN-Angebote und die Möglichkeit der Nutzung von sozialen Medien, die bisher noch so semi-legal waren, dass hier auch Raisi das auch befürwortet, derlei Oasen noch der Meinungsfreiheit einzuschränken, um hier sozusagen das Regime noch weiter zu festigen. Also da ist schon relativ klar, woher der Wind weht.
Nun könnte man ja auch sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, wer am 18. Juni neuer Präsident wird, weil das Sagen im Iran hat ja sowieso der oberste religiöse Führer Ayatollah Ali Khamenei. Nun ist Ali Khamenei mittlerweile auch schon 82 Jahre alt und es ist zu erwarten, dass auch an der Spitze der Macht im Iran bald ein Wechsel bevorsteht. Und dementsprechend schon heute diverse Kräfte um die Macht ringen. Wie schätzen Sie das ein, Simon Wolfgang Fuchs?
Ja, ich glaube, das ist wirklich die große Black Box in diesem ganzen Kontext des iranischen Systems. Diese Machtkämpfe, die haben wir ja jetzt auch im Vorfeld der Präsidentschaftswahl wieder in sehr eindrucksvoller Weise gesehen, dass eigentlich auch führende konservative Kandidaten dann plötzlich ausgeschlossen wurden. Also da ist auch Adil Larijani, der auch als Favorit gehandelt wurde, der jemand ist, der eigentlich eher aus der konservativen Ecke kommt, aber auch als Pragmatiker gilt, mit dem vielleicht auch einige Reformer hätten zusammenarbeiten können. Also er war jemand, der exzellent vernetzt ist im ganzen Regime. Aber genau das macht ihn wohl auch so gefährlich, weil er ein bisschen schwer einzuschätzen ist. Und da haben wohl dann auch die Konservativen und der Wächterrat sind auf Nummer sicher gegangen, um ihn auszuschalten. Und das ist natürlich schon ein Zeichen, dass man hier nichts anbrennen lassen möchte. Der Wächterrat wird ja auch zur Hälfte bestimmt vom Revolutionsführer, zur anderen Hälfte vom obersten Richter, der Ibrahim Raisi auch ist, der wiederum ernannt ist von Ayatollah Khamenei. Also es hängt, läuft alles zusammen oder alles geht zurück auf den Revolutionsführer und ich denke auch nicht, dass es hier auch zu Überraschungen kommen wird, wer der Nachfolger wird, sondern dass Ali Khamenei sich ja auch schon bemüht, das klar zu regeln. Wer das natürlich genau ist, das ist die große Frage, wo wir nicht hineingucken können.
Nun stehen 7 konservative bis ultrakonservative Kandidaten zur Wahl, die, es ist davon auszugehen, viele IranerInnen allesamt ablehnen. 2019 gab es ja im Iran die letzten sehr heftigen Massenproteste. Der Auslöser war ja damals eine Erhöhung der Benzinpreise. Sehr schnell aber gingen diese Proteste auch in Anti-Regime-Demonstrationen über. Sehen Sie aktuell irgendwelche Anzeichen, dass trotz der massiven Repression die IranerInnen die Wahl nutzen werden, um erneut gegen das Regime aufzubegehren?
Ich denke, das wird gerade auch fleißig diskutiert, auch in diesem Lager der Reformer, das es natürlich noch immer gibt und auch unter der sehr jungen Bevölkerung Irans. Da gab es jetzt sehr viele Debatten, wie soll man sich positionieren, wie soll man sich verhalten, soll man vielleicht doch für einen bestimmten Kandidaten stimmen, soll man eher seinen Unmut ausdrücken, indem man zum Boykott gänzlich aufruft. Ich denke, es wird eher darauf hinauslaufen, einfach nicht zur Wahl zu gehen. Man darf auch nicht vergessen, Iran sieht sich ja auch nicht als diktatorisches Regime, sondern als ein Regime, das sehr stark auf Wahlen basiert und wo diese Legitimität auch davon herkommt. Also der Revolutionsführer hat letztes Jahr noch gesagt, wählen sei eine heilige Pflicht, man sollte das auf jeden Fall tun. Also das ist schon ein gewisses Schwert, das dann auch die Opposition hier führen kann, wenn gleich auch ein stumpfes, weil es wird natürlich nicht wirklich viel verändern. Aber ich glaube, im Moment sehen wir wirklich keine Anzeichen für ähnliche Proteste. Allerdings ist es natürlich auch so, wie wir 2019 gesehen haben, da war es ein kleiner Anlass, der hier das Fass zum Überlaufen gebracht hat, weil die Verzweiflung natürlich, was Inflation, auch die generelle Lage der Wirtschaft, was auch die Sanktionen anbelangt und die Hoffnungslosigkeit, die sich auch gerade für junge Iranerinnen hier überall breit macht, dass es da gar nicht so viel braucht, um hier so ein Feuer des Unmuts zu entfachen.
Simon Wolfgang Fuchs ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Orientalischen Seminar an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, den 10. Juni. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noel Großenbacher und Wilmar Rall, Und am Mikrofon verabschiedet sich Kathrin Hiss. Schön, dass ihr dabei gewesen. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.